Der Beobachter.
»Schauen wir uns diesen Kopf einmal an«, befahl sein Fürst.
Ariohota strich mit der Hand über den glatten Schaft seiner Langaxt, seines Weibes aus Esche und Eisen, und er beobachtete. Er beobachtete den weißen Ritter Sir Balon Swan und die anderen, die mit ihm gekommen waren. Er beobachtete die Sandschlangen, von denen jede an einem anderen Tisch saß. Er beobachtete die Lords und Ladies, die Diener, den alten blinden Seneschall und den jungen Maester Müll mit dem Seidenbart und dem diensteifrigen Lächeln. Während er halb im Licht und halb im Schatten stand, sah er sie alle.
»Diene, beschütze, gehorche.«
Das war seine Aufgabe. Die anderen hatten alle nur Augen für die Truhe aus geschnitztem Ebenholz mit Beschlägen und Angeln aus Silber. Eine wunderschöne Kiste, ohne Zweifel, doch viele derjenigen, die hier im alten Palast von Sunspear versammelt waren, würden vielleicht schon bald tot sein, je nachdem, was sich in der Truhe befand. Meister Caliotte durchquerte auf wispernden Sohlen die Halle zu Sir Balon Swan. In seiner neuen Robe mit ihren breiten Bändern in Mausgrau und Walnussbraun und schmalen Streifen in Rot sah der kleine runde Mann elegant aus. Mit einer Verneigung nahm er die Truhe aus den Händen des weißen Ritters entgegen und trug sie hinauf auf das Podest, wo Doran Martell in seinem rollenden Stuhl zwischen seiner Tochter Ariane und Ilaria saß, der geliebten Mätresse seines toten Bruders. 100 Duftkerzen erfüllten die Luft mit ihrem Wohlgeruch. Edelsteine glitzerten an den Fingern der Lords und den Gürteln und Haarnetzen der Ladies. Ariohota hatte seinen Harnisch aus Kupferschuppen spiegelblank poliert, damit er ebenfalls im Kerzenlicht blitzte. Stille hatte sich in der Halle ausgebreitet.
Dorne hält den Atem an.
Maester Caliotte stellte die Kiste neben Fürst Dorans Stuhl auf den Boden. Mit den sonst so sicheren und geschickten Fingern fummelte der Maester ungeschickt am Verschluss herum, öffnete den Deckel und enthüllte den Schädel im Inneren. Hota hörte, wie sich jemand räusperte. »Eine der Vogler-Zwillinge«, flüsterte der anderen etwas zu. Ilaria Sand hatte die Augen geschlossen und murmelte ein Gebet. Sir Balon Swan war angespannt wie ein durchgezogener Bogen, fiel dem Hauptmann der Wache auf. Dieser neue weiße Ritter war weder so groß noch so hübsch wie der alte, aber er hatte eine breitere Brust, war stämmiger und an den Armen dick mit Muskeln bepackt. Der schneeweiße Mantel wurde am Hals von einer silbernen Fibel mit zwei Schwänen darauf gehalten. Der eine Schwan war aus Elfenbein, der andere aus Onyx. Und für Ariohota sah es aus, als würden sie gegeneinander kämpfen. Auch der Mann, der sie trug, wirkte wie ein Kämpfer.
»Dieser wird nicht so leicht sterben wie der andere. Er wird mir nicht in die Axt rennen wie Ser Aris, sondern hinter seinem Schild stehen und warten, bis ich angreife.«
Falls es dazu kommen sollte, war Hota bereit. Seine Langaxt war so scharf, dass er sich damit rasieren konnte. Er gestattete sich einen kurzen Blick auf die Truhe. Der Schädel ruhte auf einem Bett aus schwarzem Filz und grinste. Alle Schädel grinsten, aber dieser erschien fröhlicher als die meisten anderen.
Und größer.
Der Hauptmann der Wache hatte noch nie einen so großen Schädel gesehen. Die Stirn war breit und ausgeprägt, das Kinn riesig. Im Kerzenlicht leuchtete der Knochen so weiß wie Sir Balons Mantel.
»Stellt ihn auf den Sockel«, befahl der Fürst.
Tränen glitzerten in seinen Augen. Der Sockel war eine Säule aus schwarzem Marmor, die einen Meter höher war als Maester Caliotte. Der dicke kleine Maester hüpfte auf die Zehenspitzen, reichte aber trotzdem nicht hinauf. Ariohota wollte gerade aufstehen und ihm helfen, doch Obara Sand war schneller. Selbst ohne ihre Peitsche und ihren Schild strahlte sie männliche Angriffslust aus. Anstelle eines Kleides trug sie Männerhosen und eine Tunika aus Leinen, die bis zu den Waden reichte und an der Taille von einem Gürtel aus Kupfersonnen gehalten wurde. Ihr braunes Haar hatte sie hinter dem Kopf zu einem Knoten gebunden. Sie riss dem Maester den Schädel aus den weichen rosa Händen und stellte ihn auf die Marmorsäule.
»Der Berg reitet nicht mehr«, sagte der Fürst feierlich.
»Ist er langsam und qualvoll gestorben, Sir Balon?« fragte Thyene Sand in einem Ton, in dem sich eine Jungfrau erkundigen mochte, ob sie ein hübsches Kleid trug.
»Er hat tagelang geschrien, Milady«,
antwortete der Ritter, obwohl man ihm ansah, dass ihm diese Antwort wenig behagte.
»Wir haben ihn im ganzen Red Keep gehört.«
»Bereitet euch das Ungemach, Sir?« fragte Lady Nym.
Sie trug ein Kleid aus gelber Seide, die so rein und fein war, dass das Kerzenlicht hindurchschien und das gesponnene Gold und die Edelsteine darunter enthüllte. Das Gewand war so unanständig, dass es dem weißen Ritter unangenehm zu sein schien, sie anzusehen. Doch Rhoda gefiel es. Numeria war am wenigsten gefährlich, wenn sie fast nackt war. Sonst hatte sie mit Sicherheit ein Dutzend Klingen an ihrem Leib versteckt.
»Sir Gregor war eine blutige Bestie, da sind alle Männer einig. Wenn es je ein Mann verdient hatte zu leiden, dann er.«
»Das mag sein, wie es will, Milady«, erwiderte Balon Swan. »Doch Sir Gregor war ein Ritter. Und ein Ritter sollte mit dem Schwert in der Hand sterben. Gift ist eine widerliche, schmutzige Art zu töten.«
Darüber musste Lady Thyene lächeln. Ihr Kleid war cremefarben und grün und hatte lange Ärmel aus Spitze, und sie wirkte so bescheiden und so unschuldig, dass man sie für die keuscheste Jungfrau der Welt halten konnte. Ariohota wusste es besser. Ihre sanften, bleichen Hände waren genauso tödlich wie Obaras schwielige, wenn nicht sogar noch tödlicher. Er beobachtete sie genau und ließ sich selbst die kleinste Bewegung ihrer Finger nicht entgehen. Fürst Doran runzelte die Stirn.
»Das stimmt wohl, Sir Balon, aber auch Lady Nym hat recht. Falls es je ein Mann verdient hat, schreien zu sterben, dann Gregor Clegane. Er hat meine liebe Schwester abgeschlachtet und den Kopf ihres kleinen Jungen an die Wand geschlagen. Ich bitte nur, dass er jetzt in einer der Höllen brennt und dass Elia und ihre Kinder Frieden gefunden haben. Das ist die Gerechtigkeit, nach der Dorne gehungert hat. Und es freut mich, dass ich lange genug leben durfte, um ihren Geschmack noch zu kosten. Es hat lange gedauert, aber letzten Endes haben die Lannisters ihre Prahlerei wahrgemacht und diese alte Blutschuld getilgt.«
Der Fürst überließ es Ricasso, seinem blinden Seneschall, sich zu erheben und den Trinkspruch auszubringen.
»Lords und Ladies, lasst uns nun alle trinken auf Tommen, den Ersten seines Namens, König der Andalen, der Reuna und der ersten Menschen und Herren der sieben Königslande.«
Während der Seneschall sprach, gingen die Diener zwischen den Gästen umher und füllten die Becher aus den Karaffen, die sie bei sich trugen. Es war dornischer Starkwein, dunkel wie Blut und süß wie Rache. Der Hauptmann trank nicht davon. Auf Festen gestattete er sich keinen Tropfen. Und auch der Fürst verzichtete. Er hatte seinen eigenen Wein, der von Meister Mühl zubereitet wurde und mit Mohnblumensaft versetzt war, um den Schmerz in den geschwollenen Gelenken zu lindern. Der weiße Ritter trank, wenn auch nur aus Höflichkeit. Seine Gefährten folgten dem Beispiel, und ebenso Prinzessin Ariane, Lady Jordaine, der Lord von Göttergnad, der Ritter vom Zitronenhain, die Lady vom Geistberg, sogar Elaria Sand, Prinz Oberens geliebte Mätresse, die mit ihm in King's Landing gewesen war, als er starb. Hota achtete mehr auf jene, die nicht tranken. Ser Daemon Sand, Lord Tremont Gargalen, die Vogler-Zwillinge, Dagos Mannkraft, die Ullas von Hellhort, die Wühls vom Knochenweg.
»Wenn es Ärger gibt, könnte er bei einem von denen anfangen.«
Dorne war ein zorniges, zerrüttetes Land, und Fürst Doran hatte es längst nicht so fest im Griff, wie er sollte. Viele seiner eigenen Lords hielten ihn für schwach und hätten einen offenen Krieg mit den Lannisters und dem Kindkönig auf dem eisernen Thron bevorzugt. Anführer unter diesen Stimmen waren die Sandschlangen, die Bastardtöchter von Oberen, dem verstorbenen Bruder des Fürsten, der Roten Viper, und drei von ihnen nahmen am Fest teil. Doran Martell war so weise, wie ein Fürst nur sein konnte, und es oblag dem Hauptmann seiner Wache nicht, seine Entscheidungen in Frage zu stellen. Doch Ariohota fragte sich, warum er sich entschlossen hatte, die Damen Obara, Numeria und Hyena aus ihren einsamen Zellen im Speerturm zu entlassen. Thyene lehnte Ricassos Trinkspruch mit einem Murmeln ab. Lady Nym mit einer schnellen Handbewegung. Obara ließ sich den Kelch bis zum Rand füllen, kippte ihn dann um und vergoss den roten Wein auf dem Boden. Als eine Magd sich hinkniete, um den Wein aufzuwischen, verließ Obara die Halle. Einen Moment später entschuldigte sich Prinzessin Ariane und eilte ihr hinterher.
»Obara wird ihre Wut niemals an der kleinen Prinzessin auslassen«,
wusste Hota.
»Wir sind Basen, und sie hat sie gern.«
Das Fest dauerte bis spät in die Nacht, und den Vorsitz hielt der grinsende Schädel auf seiner schwarzen Marmorsäule. Sieben Gänge wurden aufgetragen, zu Ehren der sieben Götter und der sieben Brüder der Königsgarde. Die Suppe war aus Eiern und Zitronen zubereitet. Die langen, grünen Paprikaschoten waren mit Käse und Zwiebeln gefüllt. Es gab 9 Augenpasteten mit Honig überzogenen Kapaunen, einen Wels vom Grund des Greenblatt, der so groß war, dass 4 Diener ihn hereintragen mussten. Danach kam ein würziger Schlangeneintopf mit 7 verschiedenen Sorten Schlangenfleisch, die mit Drachenpfeffer und Blutorangen und einem Schuss Gift köcheln mussten, damit sie das rechte Aroma bekamen. Dieser Eintopf war entsetzlich scharf, das wusste Hota, obwohl er nichts davon aß. Es folgte ein Fruchteis, um die Zunge zu kühlen. Die Süßspeise wurde jedem Gast in einem Schädel aus Zuckerwatte serviert. Hatte man die Kruste aufgebrochen, fand man im Inneren süße Vanillesoße mit Pflaumen und Kirschen. Prinzessin Ariane kehrte rechtzeitig zu den gefüllten Paprikaschoten zurück.
»Meine kleine Prinzessin«,
dachte Hota, aber inzwischen war Ariane eine Frau geworden. Daran ließ die rote Seide, die sie trug, keinen Zweifel. In letzter Zeit hatte sie sich auch in anderer Hinsicht verändert. Ihre Verschwörung, Myrcella zu krönen, war verraten und zerschlagen worden, ihr weißer Ritter war durch Hotas Hand blutig gestorben, und sie selbst war in den Speerturm gesperrt und zu Einsamkeit und Schweigen verdammt worden. All das hatte sie bescheiden gemacht. Außerdem war da noch etwas anderes, ein Geheimnis, das ihr Vater Ariane anvertraut hatte, ehe er sie aus ihrem Gefängnis entließ. Worum es sich dabei handelte, wusste der Hauptmann nicht. Der Fürst hatte seine Tochter zwischen sich und den weißen Ritter gesetzt, auf einen hohen Ehrenplatz also. Ariane lächelte, als sie sich wieder setzte und Ser Balon etwas ins Ohr flüsterte. Der Ritter enthielt sich einer Antwort. Er aß wenig, wie Hota bemerkte, einen Löffel Suppe, einen Bissen Paprika, die Keule eines Kapauns, ein wenig Fisch. Die 9 Augenpastete verschmähte er, und von dem Eintopf probierte er nur einen winzigen Löffel. Und selbst davon stand ihm schon der Schweiß auf der Stirn. Hota konnte es ihm nachfühlen. Als er nach Dorne gekommen war, hatte ihm das scharfe Essen Bauchkrämpfe und eine verbrannte Zunge beschert. Das war allerdings vor vielen Jahren gewesen. Inzwischen hatte sich sein Haar weiß gefärbt und er konnte genauso essen wie ein Dornischer. Als die Schädel aus Zuckerwatte aufgetragen wurden, presste Ser Balon die Lippen zusammen und sah den Fürsten lange an, um zu erforschen, ob man ihn verspotten wollte. Doran Martell ließ sich nichts anmerken, aber seine Tochter ging darauf ein.
»Ein kleiner Scherz des Kochs, Ser Balon«, sagte Ariane. »Selbst der Tod ist den Dornischen nicht heilig. Ihr werdet uns deshalb doch nicht böse sein, oder?«
Sie strich dem weißen Ritter über den Handrücken.
»Ich hoffe, ihr habt euren Aufenthalt in Dorne bisher genossen.«
»Jedermann war in höchstem Maße gastfreundlich, Milady.«
Ariane berührte die Spange seines Mantels mit den streitenden Schwänen.
»Schwäne mochte ich schon immer gern. Kein anderer Vogel auf dieser Seite der Sommerinseln kann es ein Schönheit mit ihnen aufnehmen.«
»Eure Pfauen würden das gewiss bestreiten«,
antwortete Ser Balon.
»Vielleicht«, sagte Ariane, »aber Pfauen sind eitle, stolze Geschöpfe, die in all diesen grellen Farben umherstolzieren. Ich würde einen Schwan in heiterem Weiß oder wunderschönem Schwarz jederzeit vorziehen.«
Sir Ballon nickte und nippte an seinem Wein.
»Der wird nicht so leicht zu verführen sein wie sein geschworener Bruder«,
dachte Hutta.
»Sir Aris war ein Knabe, seinen Jahren zum Trotz. Dieser hier ist ein Mann und auf der Hut.«
Der Hauptmann musste ihn nur ansehen, um zu erkennen, wie unbehaglich dem weißen Ritter zumute war.
»Dieser Ort ist ihm fremd und gefällt ihm wenig.«
Hutta verstand das gut. Dorne war auch ihm als eigenartige Welt erschienen, als er mit seiner eigenen Prinzessin vor vielen Jahren hierher gekommen war. Die bärtigen Priester hatten ihm die gemeine Zunge von Westeros eingebläut, ehe sie ihn herschickten. Aber die Dornischen sprachen viel zu schnell für ihn, und er verstand kein Wort. Dornische Frauen waren lüstern, dornischer Wein war sauer und dornisches Essen war voll seltsamer, scharfer Gewürze. Und die dornische Sonne brannte heißer als die fahle, schwache Sonne von Norvos und starrte Tag um Tag von einem blauen Himmel herunter. Sir Ballon hatte nicht so eine lange Reise hinter sich bringen müssen, doch sie war auf ihre Art eine Herausforderung gewesen, wie der Hauptmann wusste. 3 Ritter, 8 Knappen, 20 weitere Krieger und allerlei Burschen und Diener hatten ihn aus King's Landing begleitet, doch nachdem sie die Berge nach Dorne überquert hatten, waren sie nur noch langsam vorangekommen, weil bei jeder Burg Feste, Jagden und Feiern zu ihren Ehren ausgerichtet wurden, an denen sie teilnehmen mussten. Und nun, da sie Sunspear endlich erreicht hatten, waren weder Prinzessin Myrcella noch Sir Aris Oakheart zugegen, um sie zu begrüßen.
»Der weiße Ritter weiß, dass etwas nicht stimmt.«
So viel erkannte Hutta deutlich.
»Aber das ist noch nicht alles.«
Vielleicht setzte ihm die Gegenwart der Sandschlangen zu. Falls dem so war, musste Obaras Rückkehr in die Halle für ihn wie Essig in einer Wunde brennen. Ohne ein Wort kehrte sie an ihren Platz zurück und setzte sich schmollend, ohne zu lächeln oder ein Wort zu sagen. Mitternacht war nicht mehr fern, als Fürst Doran sich an den weißen Ritter wandte und sagte,
»Sir Ballon, ich habe den Brief gelesen, den ihr mir von unserer huldreichen Königin überbracht habt. Darf ich davon ausgehen, dass ihr mit seinem Inhalt vertraut seid, Sir?«
Hutta sah, wie der Ritter zusammenzuckte.
»Das bin ich, Milord. Ihre Gnaden teilte mir mit. Man würde mir vielleicht den Auftrag erteilen, ihre Tochter nach King's Landing zurückzugeleiten. König Tommen sehnt sich nach seiner Schwester und wäre überaus glücklich, wenn Prinzessin Myrcella für einen kurzen Besuch an den Hof zurückkehren würde.«
Prinzessin Ariane zog ein trauriges Gesicht.
»Ach, aber wir alle haben Myrcella so lieb gewonnen, Sir. Sie und mein Bruder Tristan sind unzertrennlich geworden.«
»Prinz Tristan wäre ebenfalls in King's Landing willkommen«, sagte Balon Swan. »König Tommen würde ihn gern kennenlernen, dessen bin ich mir sicher. Seine Gnaden hat so wenig Gefährten im gleichen Alter.«
»Bündnisse, die man in der Kindheit schließt, können einem Mann ein Leben lang erhalten bleiben«,
stimmte Fürst Doran zu.
»Wenn Tristan und Myrcella heiraten, werden er und Tommen wie Brüder sein. Da hat Königin Kersa recht. Die Jungen sollten sich kennenlernen und Freunde werden. Dorne wird ihn vermissen, das steht außer Zweifel. Aber es ist längst an der Zeit, dass Tristan etwas von der Welt jenseits der Mauern von Sunspear sieht.«
»Ganz bestimmt. Wird man ihn in King's Landing wärmstens willkommen heißen.«
»Warum schwitzt er jetzt?«
fragte sich der Hauptmann und beobachtete den Mann genau.
»In der Halle ist es zu kühl dafür, und den Eintopf hat er nicht angerührt. Was die andere Sache angeht, die Königin Kersai anspricht«,
sagte Fürst Doran,
»so stimmt es wohl. Dornes Sitz im kleinen Rat ist seit dem Tode meines Bruders unbesetzt, und es ist längst überfällig, ihn wieder einzunehmen. Es schmeichelt mir, dass Ihre Gnaden glaubt, mein Rat könne ihr von Nutzen sein, wenngleich ich befürchte, mir mangelt es an der Kraft für eine solche Reise. Vielleicht könnten wir mit dem Schiff fahren.« Mit dem Schiff?
Sir Ballon wirkte bestürzt.
Wäre das nicht gefährlich, mein Fürst? Der Herbst ist die Zeit der heftigen Stürme, das habe ich zumindest gehört, und die Piraten auf den Stepstones,
Die Piraten, aber natürlich. Vielleicht habt ihr recht, Sir. Der Weg, auf dem ihr gekommen seid, wird bestimmt sicherer sein.
Fürst Doran lächelte freundlich.
Unterhalten wir uns doch morgen weiter darüber. Wenn wir die Wassergärten erreichen, können wir es Myrcella erzählen. Ich weiß, sie wird ganz aufgeregt sein. Ohne Zweifel vermisst auch sie ihren Bruder.
Ich freue mich ebenfalls, Sie wiederzusehen, sagte Sir Ballon. Und auch auf den Besuch eurer Wassergärten. Wie ich vernommen habe, sind sie wunderschön.
Wunderschön und friedlich, sagte der Fürst. Kühle Winde, sprudelndes Wasser und das Lachen von Kindern. Die Wassergärten sind mir der liebste Ort auf dieser Welt, Sir. Einer meiner Vorfahren hat sie bauen lassen, um seine Targaryen-Braut zu erfreuen und ihr Sunspears Staub und Hitze zu ersparen. Daenerys war ihr Name. Sie war die Schwester von König Daeron dem Guten, und durch ihre Heirat wurde Dorne ein Teil der Sieben Königslande. Das ganze Reich wusste, dass das Mädchen Daerons Bastardbruder Daemon Blackfyre liebte, der ihre Liebe auch erwiderte. Doch der König war weise genug, um zu erkennen, dass das Wohl von Tausenden über den Begierden zweier Einzelner steht, obwohl ihm diese beiden teuer waren. Es war Daenerys, die die Gärten erstmals mit lachenden Kindern belebt hat, zuerst mit ihren eigenen. Doch später kamen auch die Söhne und Töchter von Lords und Rittern mit Landbesitz, um den Jungen und Mädchen von fürstlichem Geblüt als Gefährten zu dienen. Und an einem sengend heißen Sommertag hatte sie Mitleid mit den Kindern ihrer Burschen und Köche und Diener und lud sie ein, die Becken und Brunnen ebenfalls zu benutzen. Und diese Tradition hat sich bis in unsere Zeit erhalten.
Der Fürst ergriff die Räder seines Stuhls und schob sich vom Tisch zurück.
»Aber jetzt müsst ihr mich entschuldigen, Sir. All diese Worte haben mich ermüdet, und wir sollten bei Tagesanbruch aufbrechen. Obara, wärst du so freundlich, mir ins Bett zu helfen? Nymeria Tyene, kommt ebenfalls mit und sagt eurem alten Onkel gute Nacht.«
Und so fiel Obara Sand die Aufgabe zu, den Stuhl des Fürsten aus der Festhalle von Sunspear durch eine lange Galerie bis zu seinem Solar zu rollen. Areohota folgte ihnen mit ihren Schwestern sowie der Prinzessin Ariane und Elaria Sand. Meister Kaliotte eilte in Pantoffeln hinterher, den Schädel des Bergs wie ein Kind im Arm wiegend.
»Ihr könnt doch nicht ernsthaft erwägen, Tristan und Myrcella nach King's Landing zu schicken!« sagte Obara, während sie schob.
Sie ging mit großen, zornigen Schritten viel zu schnell, so dass die großen Holzräder des Stuhls laut über die grob gehauenen Steine des Bodens holperten.
»Wenn ihr das tut, werden wir das Mädchen nie wiedersehen, und euer Sohn verbringt sein Leben als Geisel des Eisernen Throns.«
»Hältst du mich für so töricht, Obara?«
Der Fürst seufzte.
»Es gibt vieles, das du nicht weißt. Aber hier, wo jeder es hören könnte, sollten wir lieber nicht darüber sprechen. Wenn du deine Zunge hütest, werde ich dich vielleicht erleuchten.«
Er zuckte zusammen.
»Langsamer, um der Liebe willen, die du für mich hegst. Der letzte Ruck hat mir einen Stich durchs Knie versetzt.«
Obara ging nur noch halb so schnell.
»Was werdet ihr also tun?«
Ihre Schwester Tyene antwortete.
»Was ihr immer tut«, schnurrte sie. »Verzögern, verschleiern und Ausflüchte suchen. Oh, niemand kann das auch nur halb so gut wie unser tapferer Onkel. Ihr tut ihm Unrecht«, sagte Prinzessin Ariane.
»Seid still, alle miteinander«, befahl der Fürst.
Erst als die Tür seines Solars fest hinter ihnen geschlossen war, drehte er sich in seinem rollenden Stuhl zu den Frauen um. Selbst diese kleine Anstrengung raubte ihm den Atem, und die mürrische Decke über seinen Beinen verfing sich zwischen zwei Speichen, während sich die Räder drehten, daher musste er sie festhalten, damit sie ihm nicht weggerissen wurde. Unter der Decke waren seine Beine blass, weich, hässlich. Beide Knie waren rot und geschwollen, und seine Zehen waren fast violett und zweimal so groß, wie sie hätten sein sollen. Ariohota hatte sie schon tausendmal gesehen und konnte den Anblick immer noch nur schwer ertragen. Prinzessin Ariane trat vor.
»Lasst mich euch helfen, Vater.«
Der Fürst zerrte die Decke los.
»Ich werde schon noch mit meiner eigenen Decke fertig. Wenigstens das.«
Es war wenig genug. Seine Beine waren schon seit 3 Jahren nicht mehr zu gebrauchen, aber in Händen und Schultern war ihm noch etwas Kraft geblieben.
»Soll ich meinem Fürsten einen kleinen Becher Mohnblumensaft holen?« fragte Meister Kaliotte.
»Bei diesen Schmerzen könnte ich einen ganzen Eimer gebrauchen, aber nein, danke. Ich brauche einen klaren Verstand. Heute Nacht benötige ich euch nicht mehr.«
»Sehr wohl, mein Fürst.«
Meister Kaliotte verneigte sich, wobei er immer noch Sir Gregors Kopf in den weichen rosa Händen hielt.
»Den nehme ich.«
Obarasant nahm ihm den Schädel ab und hielt ihn auf Armeslänge vor sich.
»Wie hat der Berg ausgesehen? Woher wissen wir, ob er es wirklich ist? Sie hätten den Kopf in Teer stecken können. Warum haben Sie das Fleisch abgelöst?«
»Teer hätte die Kiste ruiniert«,
meinte Lady Nym, während Meister Kaliotte davonschlurfte.
»Niemand hat gesehen, wie der Berg gestorben ist, und niemand hat gesehen, wie ihm der Kopf abgeschlagen wurde. Das bereitet mir Sorgen, das muss ich gestehen, aber was könnte die Hurenkönigin zu erreichen suchen, indem sie uns täuscht? Falls Gregor Clegane noch am Leben ist, kommt die Wahrheit früher oder später doch ans Licht. Der Mann war fast 2,5 Meter groß, und in ganz Westeros gibt es seinesgleichen kein zweites Mal. Wenn irgendwo ein solcher Mann auftaucht, wird Cersei Lannister vor allen 7 Königslanden als Lügnerin dastehen. Es wäre vollkommen närrisch, solch ein Risiko einzugehen. Was könnte sie dabei gewinnen?«
»Ohne Zweifel ist der Schädel groß genug«, sagte der Fürst. »Und wie wir wissen, wurde Gregor von Oberen schwer verwundet. Alle Berichte, die wir seither erhalten haben, behaupten, Clegane sterbe eines langsamen, schmerzvollen Todes.«
»So wie Vater es beabsichtigt hat«, sagte Thyene. »Wahrlich, Schwestern, ich kenne das Gift, das Vater benutzt hat. Wenn sein Speer die Haut des Bergs nur geritzt hat, ist Clegane tot. Mag er auch noch so groß gewesen sein. Ihr mögt an eurer kleinen Schwester zweifeln, aber zweifelt niemals an unserem Vater.«
Ubara schnaubte.
»Ich habe nicht an ihm gezweifelt und werde es auch niemals tun.«
Höhnisch drückte sie dem Schädel einen Kuss auf die Stirn.
»Das ist immerhin ein Anfang.«
»Ein Anfang?« fragte Ilaria Sand ungläubig. »Die Götter mögen es verhüten. Ich wünschte, es wäre ein Schlussstrich. Tywin Lannister ist tot, ebenso wie Robert Baratheon und Armory Lodge. Und jetzt sogar Gregor Clegane. All jene, die ihre Hand beim Mord an Aelia und ihren Kindern im Spiel hatten. Sogar Joffrey ist tot. Und der war noch nicht einmal geboren, als Aelia starb. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Junge gestorben ist, wie er seine Kehle umklammerte und nach Luft schnappte. Wer wäre noch zu töten? Müssen Myrcella und Tommen sterben, damit Rhaenys und Aegons Schatten Frieden finden? Wo endet es?«
»Es endet mit Blut, so wie es mit Blut begonnen hat«, sagte Lady Nym. »Es endet, wenn Casterly Rock geknackt ist, damit die Sonne auf die Maden und Würmer darin scheinen kann. Es endet mit der völligen Vernichtung von Tywin Lannister und all seinen Werken.«
»Der Mann ist durch die Hand seines eigenen Sohnes gestorben«, fauchte Ilaria zurück. »Was kann man sich mehr wünschen?«
»Ich wünschte, er wäre durch meine Hand gestorben.«
Lady Nym setzte sich auf einen Stuhl und ihr langer schwarzer Zopf fiel ihr über eine Schulter bis in den Schoß. Sie hatte den spitzen Haaransatz ihres Vaters, die Augen darunter waren groß und glänzten, ihre weinroten Lippen verzogen sich zu einem seidigen Lächeln.
»Denn dann wäre er nicht so einfach davongekommen.«
»Sir Gregor Sieht so einsam aus«, meinte Thyene mit ihrer süßen Septa-Stimme. »Bestimmt würde ihm ein wenig Gesellschaft gefallen.«
Elarias Wangen waren von Tränen nass. Ihre dunklen Augen glitzerten.
»Selbst wenn sie weint, hat sie Kraft in sich«,
dachte der Hauptmann.
»Oberin wollte Rache für Elia. Jetzt wollt ihr drei Rache für ihn. Ich habe vier Töchter, wie ich euch erinnern möchte. Eure Schwestern. Meine Elia ist 14, fast eine Frau. Obella ist 12 und steht auf der Schwelle zur Jungfräulichkeit. Sie schauen zu euch auf, so wie Dorea und Loretza zu ihnen aufschauen. Wenn ihr sterbt, müssen El und Obella dann Rache für euch üben? Und Dorea und Lore schließlich für sie? Geht es so weiter, immer weiter und weiter? Ich frage abermals, wo endet es?«
Elaria Sand legte ihre Hand auf den Kopf des Bergs.
»Ich habe euren Vater sterben sehen. Hier ist sein Mörder. Kann ich einen Schädel mit ins Bett nehmen, damit er mir des Nachts Trost spendet? Bringt er mich zum Lachen? Schreibt er mir Lieder und sorgt er für mich, wenn ich alt und krank bin?« »Was sollen wir tun, Milady?« fragte Lady Nym. »Sollen wir unsere Speere niederlegen und lächeln und vergessen, was man uns alles angetan hat?« »Es wird Krieg geben, ob wir nun wollen oder nicht«, sagte Obara. »Ein Kindkönig sitzt auf dem eisernen Thron. Lord Stannis hält die Mauer und sammelt Nordmänner unter seinem Banner. Die beiden Königinnen streiten sich um Tommen wie zwei Hündinnen um einen saftigen Knochen. Die Eisenmänner haben die Schildinseln eingenommen und plündern entlang des Manders bis tief hinein ins Herz der Weite. Highgarden ist demnach ebenfalls beschäftigt. Unsere Feinde sind in Unordnung, die Zeit ist reif.«
»Reif wofür? Um noch mehr lebende Köpfe in tote Schädel zu verwandeln?«
Elaria Sand wandte sich an den Fürsten.
»Sie wollen es nicht einsehen. Ich kann mir das nicht länger anhören.«
»Geh zurück zu deinen Mädchen, Elaria«, sagte der Fürst. »Ich schwöre dir, ihnen wird kein Leid geschehen.«
»Mein Fürst?«
Elaria küsste ihn auf die Stirn und verließ das Solar. Ariohota betrübte es, sie gehen zu sehen.
»Sie ist eine gute Frau.«
Nachdem sie gegangen war, sagte Lady Nym, »Ich weiß, sie hat unseren Vater sehr geliebt, aber es ist nicht zu übersehen, dass sie ihn nie verstanden hat.«
Der Fürst sah sie neugierig an.
»Sie hat mehr verstanden, als du jemals verstehen wirst, Nymeria. Und sie hat euren Vater glücklich gemacht. Letzten Endes ist ein sanftes Herz mehr wert als Stolz oder Tapferkeit. Aber einerlei, es gibt Dinge, die Elaria nicht weiß und nicht erfahren sollte. Dieser Krieg hat längst begonnen.«
Obara lachte. »Ja, dafür hat unsere süße Ariane gesorgt.«
Die Prinzessin errötete und Hota sah, wie ein zorniges Zucken über das Gesicht ihres Vaters huschte.
»Was sie getan hat, hat sie ebenso sehr für euch wie für sich selbst getan. Ich würde sie deshalb nicht so bereitwillig verspotten.«
»Das war ein Lob«, beharrte Obara Sand. »Schiebt auf, verschleiert, macht Ausflüchte, verbergt und verzögert, so viel ihr wollt, Onkel. Sir Ballon wird Myrcella in den Wassergärten irgendwann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, und wenn er das tut, wird ihm vermutlich nicht entgehen, dass ihr ein Ohr fehlt. Und wenn das Mädchen ihm erzählt, wie euer Hauptmann Aris Okard vom Hals bis zum Schritt mit seiner stählernen Gemahlin gespalten hat, nun... Nein!«
Prinzessin Ariane richtete sich auf dem Kissen auf, auf dem sie saß, und legte Hoth eine Hand auf den Arm.
»So ist es nicht gewesen, Base. Sir Aris wurde von Gerold Dane erschlagen.«
Die Sandschlangen sahen einander an.
»Dunkelstern?«
»Dunkelstern war es«, sagte seine kleine Prinzessin. »Er wollte auch Prinzessin Myrcella töten, und das wird sie Sir Ballon erzählen«,
Nym lächelte.
»Nun, der Teil stimmt wenigstens.«
»Es stimmt alles«,
sagte der Fürst und zuckte vor Schmerz.
»Ist es die Gicht, die ihm solche Schmerzen bereitet, oder die Lüge? Und jetzt ist Sir Gerold heim nach High Hermitage geflohen und damit außerhalb unserer Reichweite.«
»Dunkelstern«,
murmelte Thyene und kicherte.
Warum nicht? Es ist alles sein Werk. Aber wird Sir Balon das glauben?
Das wird er, wenn er es aus Myrcellas Mund hört, beharrte Ariane.
Ubara schnaubte zweifelnd. Vielleicht lügt sie heute und auch noch morgen. Doch eines Tages wird sie die Wahrheit erzählen. Wenn wir Sir Balon gestatten, diese Geschichten mit nach King's Landing zu nehmen, werden die Trommeln geschlagen und es wird Blut fließen. Er darf nicht mehr von hier fort.
Wir könnten ihn töten, gewiss, sagte Thyene. Aber dann müssten wir den Rest seiner Gesellschaft auch umbringen, sogar diese süßen jungen Knappen. Das wäre so, oh, so schmutzig.
Fürst Doran schloss die Augen und öffnete sie wieder. Hotha sah, dass sein Bein unter der Decke zitterte.
»Wenn ihr nicht die Töchter meines Bruders wäret, würde ich euch drei in eure Zellen zurückschicken und euch dort sitzen lassen, bis eure Knochen grau geworden sind. Stattdessen beabsichtige ich, euch mit in die Wassergärten zu nehmen. Dort könnt ihr etwas lernen, wenn ihr nur genug Verstand habt, es zu sehen.«
»Lernen?« fragte Ubara. »Bisher habe ich dort nur nackte Kinder gesehen.«
»Ja«, sagte der Fürst, »ich habe Sir Balon die Geschichte erzählt, aber nicht die ganze.« Während die Kinder in den Becken planschten, schaute Daenerys unter den Blutorangenbäumen sitzend zu und kam plötzlich zu einer Erkenntnis. Sie konnte die Hochgeborenen nicht von den Gemeinen unterscheiden. Nackt waren sie einfach nur Kinder. Alle waren sie unschuldig und verwundbar, und alle hatten sie ein langes Leben, Liebe und Schutz verdient. »Dort siehst du dein Reich«, sagte sie zu ihrem Sohn und Erben. »Vergiss sie nie, bei allem, was du tust.« Meine Mutter hat diese Worte ebenfalls zu mir gesagt, als ich alt genug war, die Becken zu verlassen. Es ist nicht schwer für einen Fürsten, zu den Speeren zu rufen, doch am Ende werden die Kinder den Preis dafür zahlen. Um ihretwillen wird ein weiser Fürst keinen Krieg führen, keinen Krieg ohne guten Grund und auch keinen Krieg, den zu gewinnen er nicht hoffen kann. Ich bin weder blind noch taub. Ich weiß, ihr alle haltet mich für unentschlossen, ängstlich und schwach. Euer Vater kannte mich besser. Oberin war stets die Viper, tödlich, gefährlich, undurchschaubar. Niemand hat es gewagt, auf ihn zu treten. Ich war das Gras. Freundlich, gefällig, wohlriechend bin ich stets mit dem Wind gegangen. Wer hat schon Angst, über das Gras zu laufen? Doch es ist das Gras, das die Viper vor ihren Feinden verbirgt und ihr Schutz bietet, bis sie zuschlagen kann. Euer Vater und ich haben viel enger zusammengearbeitet, als ihr ahnt. Doch jetzt ist er tot. Die Frage lautet daher, kann ich seinen Töchtern vertrauen, mir an seiner Stelle zu dienen?
Hotha betrachtete sie eine nach der anderen. Ubara in rostigen Nägeln und gehärtetem Leder, mit eng stehenden Augen voller Wut und rattenbraunem Haar. Nymeria, träge, elegant, mit olivenfarbiger Haut und dem langen schwarzen Zopf, in den rotgoldener Draht geflochten war. Thyene mit ihren blauen Augen und dem blonden Haar, eine Kindfrau mit weichen Händen und leisem Kichern. Thyene antwortete für alle drei.
»Das Nichtstun ist schwer, Onkel. Gebt uns eine Aufgabe, irgendeine Aufgabe, und ihr werdet sehen, wir können so treu und gehorsam sein, wie es ein Fürst sich nur wünschen kann.«
»Das freut mich zu hören«, sagte der Fürst. »Doch Worte sind Wind. Ihr seid die Töchter meines Bruders, und ich liebe euch. Aber ich habe lernen müssen, dass ich euch nicht vertrauen kann. Ich verlange einen Eid von euch. Schwört ihr mir zu dienen und zu tun, was ich euch befehle?«
»Wenn wir müssen«, sagte Lady Nym.
»Dann schwört es jetzt beim Grabe eures Vaters.«
Ubaras Miene verfinsterte sich.
»Wenn ihr nicht mein Onkel wärt!«
»Ich bin euer Onkel und euer Fürst. Schwört oder geht!«
»Ich schwöre«, sagte Thyene, »beim Grabe meines Vaters.«
»Ich schwöre«, sagte Lady Nym, »bei Oberen Martell, der roten Viper von Dorne, der ein besserer Mann war als ihr.«
»Ja«, sagte Ubara, »ich auch.
Bei Vater, ich schwöre.«
Ein Teil der Anspannung fiel vom Fürsten ab. Hotha sah, wie er in seinem Stuhl zusammensank. Er streckte die Hand aus und Prinzessin Ariane eilte herbei und ergriff sie.
»Erzählt es Ihnen, Vater.«
Fürst Doran holte schwer Atem.
»Dorne hat noch immer Freunde bei Hofe. Freunde, die uns Dinge mitteilen, die wir nicht wissen sollen. Diese Einladung von Kersai ist eine List. Tristan soll King's Landing niemals erreichen. Auf dem Rückweg wird Ser Balons Gesellschaft irgendwo im Königswald von Gesetzlosen überfallen werden, und dabei wird mein Sohn sterben. Mich bittet man nur deshalb zum Hofe, damit ich diesen Angriff selbst miterlebe und so die Königin von aller Schuld freisprechen muss. Ach, und diese Gesetzlosen, sie werden Halbmann, Halbmann rufen, wenn sie über uns herfallen. Ser Balon wird womöglich sogar einen Blick auf den Gnom erhaschen, aber außer ihm wohl kaum jemand.«
Ariohote hätte es nicht für möglich gehalten, dass man die Sandschlangen schockieren konnte. Er hatte sich getäuscht.
»Die Sieben mögen uns beschützen«, flüsterte Thyene. »Tristan? Warum?«
»Diese Frau muss wahnsinnig sein«, meinte Ubara. »Er ist noch ein Junge.«
»Das ist ungeheuerlich«, sagte Lady Nym. »Das hätte ich niemals von einem Ritter der Königsgarde gedacht.« »Sie haben Gehorsam geschworen, so wie auch mein Hauptmann«, sagte der Fürst. »Ich hatte ebenfalls meine Zweifel. Aber ihr habt alle gesehen, wie Ser Balon sich sträubte, als ich vorschlug, mit dem Schiff zu fahren. Ein Schiff hätte alle Vorbereitungen der Königin zunichte gemacht.«
Ubaras Gesicht war rot angelaufen. »Gebt mir meinen Speer zurück, Onkel. Kersai hat uns einen Kopf geschickt. Wir sollten ja einen ganzen Sack Köpfe zurückschicken.« Fürst Doran hob die Hand. Seine Knöchel waren so dunkel wie Kirschen und beinahe so groß.
»Ser Balon ist Gast unter meinem Dach. Er hat von meinem Brot und Salz gegessen. Von mir wird ihm kein Leid geschehen. Nein. Wir reisen mit ihm zu den Wassergärten, wo er sich Myrcellas Geschichte anhören und einen Raben zur Königin schicken wird. Das Mädchen wird ihn bitten, den Mann zu fangen, der sie verletzt hat. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, wird sich Swan dieser Bitte nicht verweigern können. Ubara, du führst ihn nach High Hermitage, wo ihr Dunkelstern auf seinem eigenen Land stellen werdet. Der Zeitpunkt, an dem sich Dorne offen gegen den eisernen Thron stellen kann, ist noch nicht gekommen. Daher müssen wir Myrcella zu ihrer Mutter zurückbringen. Aber ich werde sie nicht begleiten. Das wird deine Aufgabe sein, Numeria. Den Lannisters wird das nicht gefallen, genauso wenig wie damals, als ich ihnen Oberen geschickt habe, aber sie werden nicht wagen, etwas dagegen einzuwenden. Wir brauchen eine Stimme im Rat, ein Ohr bei Hofe. Doch sei auf der Hut. King's Landing ist eine Schlangengrube.«
Lady Nym lächelte.
»Ach, Onkel, ich mag Schlangen.«
»Und was ist mit mir?« fragte Thyene.
»Deine Mutter war eine Septa. Oberin hat mir einmal erzählt, dass sie dir aus dem siebenzackigen Stern vorgelesen hat, als du noch in der Wiege lagst. Du gehst ebenfalls nach King's Landing, aber auf den anderen Hügel. Die Schwerter und die Sterne wurden wieder in ihre Rechte eingesetzt, und dieser neue hohe Septon ist nicht so eine Marionette, wie es die anderen waren. Versuche, in seine Nähe vorzudringen.«
»Warum nicht? Weiß steht mir gut. Ich sehe darin so rein aus.«
»Gut«, sagte der Fürst, »gut.«
Er zögerte.
»Falls Falls sich bestimmte Dinge ereignen sollten, werde ich jeder von euch eine Nachricht schicken. Im Spiel der Throne ist alles in stetem Fluss.«
»Ich weiß. Ihr werdet uns nicht enttäuschen, Basen.«
Ariane ging nacheinander zu jeder von ihnen, nahm ihre Hände und küsste sie leicht auf die Lippen.
»Obara, meine Grimmige. Numeria, meine Schwester. Thyene, meine Süße. Ich liebe euch alle. Die Sonne von Dorne zieht mit euch.«
»Ungebeugt, ungezähmt, ungebrochen«, sagten die Sandschlangen gemeinsam.
Prinzessin Ariane verweilte noch, nachdem ihre Basen gegangen waren. Ariohota blieb ebenfalls, wie es seine Aufgabe war.
»Sie sind die Töchter ihres Vaters«, sagte der Fürst.
Die kleine Prinzessin lächelte.
»Dreimal Oberin, mit Zitzen.«
Fürst Doran lachte. Es war so lange her, dass Hota ihn hatte lachen hören. Er hatte beinahe vergessen, wie es sich anhörte.
»Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich nach King's Landing gehen sollte, nicht Lady Nym«,
meinte Ariane.
»Es ist zu gefährlich. Du bist meine Erbin, Dornes Zukunft. Dein Platz ist an meiner Seite. Bald schon bekommst du eine andere Aufgabe.«
»Dieser letzte Teil mit der Botschaft, habt ihr Nachrichten erhalten?«
Fürst Doran schenkte ihr sein heimliches Lächeln.
»Aus Lys. Eine große Flotte ist dort in See gestochen. Vor allem volantische Schiffe, die ein Heer an Bord haben. Niemand weiß, wer sie sind oder wohin sie fahren. Es war von Elefanten die Rede.
Nicht von Drachen?«
»Von Elefanten. Es ist allerdings nicht schwierig, einen jungen Drachen im Frachtraum einer großen Kogge zu verstecken. Daenerys ist auf See am verwundbarsten. An ihrer Stelle würde ich mich und meine Absichten so lange wie möglich geheim halten, damit ich King's Landing überraschen kann.«
»Glaubt ihr, Quentin wird bei Ihnen sein?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es erfahren, wenn Sie landen. Falls tatsächlich Westeros ihr Ziel sein sollte. Quentin wird sie den Greenblatt hinaufbringen, wenn er kann. Aber es ist nicht gut, darüber zu sprechen. Gib mir einen Kuss. Wir brechen beim ersten Licht zu den Wassergärten auf.« »Also werden wir wohl gegen Mittag abreisen«,
dachte Hota. Später, nachdem Ariane gegangen war, stellte er seine Langaxt ab und trug Fürst Doran in sein Bett.
»Bis der Berg meinem Bruder den Schädel zertrümmert hat, war kein Dornischer in diesem Krieg der fünf Könige gefallen«,
murmelte der Fürst leise, als Hota ihn zudeckte.
»Sagt mir, Hauptmann, ist das meine Schande oder mein Ruhm?«
»Das zu entscheiden liegt nicht bei mir, mein Fürst.«
»Diene, beschütze, gehorche. Einfache Gelübde für einen einfachen Mann.«
Mehr wusste er nicht.